Nationalparks gibt es in Kanada viele und man kann sie für einen Nachmittag besuchen, man kann dort aber auch campen. Und für viele, die von weit her kommen, ist das irgendwie immer schwierig, weil wie macht man das mit dem Zelt und mit dem Schlafsack und den ganzen Campingutensilien? Außerdem, für welchen Park soll man sich denn überhaupt entscheiden? Und im Algonquin National Park, da bekommst du wirklich alles. Da bekommst du Stille, Natur, du bekommst wilde Tiere, du kannst Kanu fahren. Und du bekommst auch noch das ganze Camping-Equipment obendrauf. Wie das Ganze funktioniert und worauf man beim Campen speziell in kanadischen Nationalparks achten muss, das erzähle ich euch in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Ja, der Algonquin Provincial Park, über den ich heute sprechen werde, der befindet sich in Ontario in Kanada. Er ist nördlich von Toronto gelegen, circa 3 Stunden fährt man mit dem Auto dorthin von Toronto aus. Und bezüglich der Jahreszeit, wann man denn überhaupt mal in Nationalparks fahren sollte, da kann ich euch definitiv, speziell als Camping- und Kanada-Camping-Anfänger, kann ich euch definitiv den Sommer empfehlen. Auch der Frühling oder sogar noch besser der sogenannte Indian Summer, also Ende September, ist wunderschön. Gerade im Indian Summer erstrahlt der Park dann in den wärmsten und buntesten Gelb- und Rottönen. Allerdings kann es schon im Sommer in der Nacht eiskalt werden. Und für Anfänger und solche, die nicht noch mehr Gepäck mitnehmen wollen, ist der Sommer also vermutlich echt die beste Reisezeit. Nicht zuletzt, weil man dann auch in den Seen schwimmen kann. Im Frühling und auch im Indian Summer, also in den Herbst hinein, wird es dann oft auch tagsüber schon richtig, richtig kalt. Und irgendwann macht es vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß, gerade wenn man Campinganfänger ist. So wie ich übrigens. Also das war auch mein erstes Mal so richtig in der Wildnis übernachten. Seine vielen kleinen Seen und Wasserwege, die vielen Mini-Inseln, auf denen man campen kann, das zeichnet den Algonquin Park quasi aus. Er ist auch super beschildert, er ist auch super ausgestattet von der Infrastruktur sozusagen. Was das bedeutet, erkläre ich gleich noch. Und trotzdem bekommst du dort Stille und Natur pur. Einzig die Wochenenden würde ich meiden, denn bei beliebten Access Points, auch später mehr zu den Access Points, ist dann einfach die Hölle los und das macht dann keinen Spaß mehr. Also, wie sollst du jetzt tun, wenn du dort ein Wochenende campen möchtest oder dort verbringen möchtest? Prinzipiell, es gibt verschiedene Access Points, also Zugangspunkte, wie du quasi loslegen kannst mit deinem Abenteuer im Algonquin National Park. Und wir haben uns im Vorfeld damals recht lang damit beschäftigt und nach einem Access Point gesucht, der einerseits sehr gut mit dem Auto von Toronto erreichbar ist und der uns auch gleich alles Nötige vor Ort bietet. Was bedeutet das? Das heißt, einerseits die Admission mal für den Park, also du zahlst prinzipiell eine Park-Admission für die Anzahl der Tage, die du dort verbringst. Dann willst du im Algonquin National Park auch unbedingt ein Kanu haben oder irgendeine Art von Wassergefährt, weil dieser Park, wie gesagt, sehr, sehr viel aus so Wasserwegen und kleinen Seen besteht und es wäre schade, da irgendwie nur zu Fuß dann rumzustapfen und nicht besonders weit zu kommen. Und dann natürlich auch das ganze Camping-Equipment, auch das ist wichtig für uns gewesen, dass wir das irgendwie direkt am Access Point bekommen, denn ja, wir waren auf einem 3-wöchigen USA-Kanada-Trip sozusagen unterwegs und wir hatten so schon genug Gepäck mit, also da jetzt das Zelt und den Schlafsack auch noch mitzunehmen, das hätte in horrenden Kosten fürs Übergepäck sozusagen geendet. Und deswegen war uns das wichtig und ich denke, das wird bei einigen anderen sicherlich auch so sein. Und wir sind dann schlussendlich auf den Access Point Nummer 5 gekommen, der sogenannte Canoe Lake Access Point. Das Angenehme dort ist eben, es gibt dort den sogenannten Portage Store. Dort bekommst du alles vom Kanu übers Zelt bis hin zum liebevoll vorbereiteten Proviant-Package für die Dauer deines Aufenthalts. Und ja, viele denken sich jetzt wahrscheinlich, ja schön, da kriege ich da alles quasi auf dem Silbertablett serviert, aber wie viel kostet der Spaß? Es ist natürlich jetzt nicht super billig, aber wie gesagt, es ist für uns, hat sich einfach mehr ausgezahlt, das ganze Zeug dort zu mieten, als dass wir uns Zelt und Co. und alles selbst aus Europa mitgenommen hätten. Erstmal musst du prinzipiell dein Campingdatum registrieren. Das machst du auf der Webseite von den Ontario Parks. Und das kostet pro Nacht für zwei Personen so um die 50 bis 60 Dollar. Die Kanadier sind da natürlich sehr darauf bedacht, dass ihre Parks quasi auch wertgeschätzt werden. Und da wird auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt von den Parkangestellten und Mitarbeitern sozusagen, dass dieser Nationalpark wirklich, oder dass die Nationalparks generell in Kanada so schön bleiben, wie sie sind. Und dass es auch so natürlich bleibt, wie es auch dort ist. Das heißt, du zahlst diesen Service sozusagen auch. Nachdem du das gemacht hast, schreibst du dann dem Ausstattungsstore bei deinem Access Point. Beim Canoe Lake war das eben der Portage Store. Dort kannst du dir dann unterschiedliche Packages sozusagen schnüren lassen. Wir wollten aber natürlich die volle Experience und haben uns ein Package um 200 Dollar gegönnt, wo wirklich alles dabei war. Wir haben ein Zelt bekommen, Schlafsäcke, Inliner für die Schlafsäcke, das Kanu war natürlich dabei. Dann haben wir ultra viel Proviant und Essen bekommen, Campinggeschirr, Gaskocher und so weiter. Und zu guter Letzt auch ein Fass fürs Essen, das werde ich nachher noch erklären. Ja, also du bekommst dort einfach alles und das Ganze hat uns 200 Dollar für zwei Tage gekostet. Es ist natürlich, kostet es mehr, je länger du es mietest, aber es ist quasi initial erstmal teuer und je länger du das Equipment dann mietest, also es potenziert sich dann nicht auf, sondern es ist dann einfach eine kleine Fee, die dann einfach immer noch dazu kommt pro Tag. Du bekommst am Tag deiner Anreise dann auch eine Einschulung im Equipment Store. Vor allem zum Thema Kanu tragen, Kanu fahren und in die Handhabung deines restlichen Equipments. Ja, jetzt werden sich viele denken, warte mal, Kanu tragen? Warum muss ich mein Kanu tragen? Und vorher hat sie auch noch irgendwas von Fass fürs Essen gesagt. Richtig. Ich habe euch jetzt quasi hier so 10 Dinge zusammengefasst, die ihr unbedingt wissen solltet, wenn ihr entweder in den Algonquin National Park in Kanada fahrt. Also dort treffen diese 10 Tipps wirklich zu 100% zu und ich wünschte, ich hätte vieles davon gewusst oder ernster genommen, bevor ich dorthin gefahren wäre. Und viele Tipps davon gelten auch für andere Nationalparks in Kanada. Insofern habe ich euch mal da 10 Dinge sozusagen allgemein zusammengefasst. Ja, man kann es nicht so durchgehen wie sonst mit, wo sollst du bleiben, wie kommst du hin und so weiter. Das haben wir im Prinzip schon, du fährst mit dem Auto von Toronto und dann bist du da und am besten registrierst du dich vorher und gibst an, wann du bleiben möchtest und bestellst dir dein Package im Equipment Store und das war's dann. Dann bist du mehr oder weniger auf dich alleine gestellt, deswegen wirst du diese Tipps jetzt auch brauchen. Tipp Nummer 1, komm auf jeden Fall in der Früh und damit meine ich nicht um 12 für die Spätaufsteher, sondern versuch wirklich früher da zu sein. Da zahlt sich schon mal aus, um 6 in der Früh in Toronto aufzustehen, die Sachen zusammenzupacken, loszufahren und dann so um 9:30 dort zu sein. Warum? Weil du einfach die Massen sozusagen vermeidest. Gerade wenn du im Sommer fährst, die Leute dort haben genauso Sommerferien und fahren mit ihren Familien dorthin. Das möchtest du vermeiden. Wie ich schon im Intro quasi so angedeutet habe, versuch das Wochenende zu vermeiden und eher unter der Woche zu fahren, wenn du die Möglichkeit hast, dann ist es generell ein bisschen ruhiger und genereller Tipp ansonsten ist einfach wirklich früher zu fahren und die Massen zu vermeiden. Tipp Nummer 2. Hör bei der Einschulung gut zu. Und das ist wirklich wichtig, denn dir werden sehr, sehr viele wichtige Dinge erklärt, wie zum Beispiel, wie du mit dem Equipment umgehst, wie funktioniert der Gaskocher, was machst du für den Fall, dass dir das Wasser ausgeht, du bekommst nämlich so Purifying Tablets, wie solltest du am besten mit dem Kanu umgehen, was solltest du beim Zelt beachten und so weiter. Das sind einfach alles Dinge, die super wichtig sind, weil du bist dann, in Österreich oder in Europa kennen wir das so nicht. Wir haben Nationalparks oder wir haben Campingplätze sozusagen, aber diese Nationalparks in Kanada sind einfach ganz anders. Du bist in der Wildnis und du kannst entscheiden quasi, wo du dein Zelt aufschlägst. Aber das heißt auch, dass du auf dich gestellt bist. Und das heißt auch, dass es in der Nacht dunkel wird und du nichts mehr siehst. Und das heißt einfach auch, dass wilde Tiere um dich rum sind und so weiter. Das heißt, hör bei der Einschulung wirklich gut zu, denn das kann dir, so blöd das klingt, im Extremfall sogar dein Leben retten, wenn du da gut zugehört hast. Also do it. Tipp Nummer 3 ist quasi eine Vertiefung von Tipp Nummer 2, bei der Einschulung gut zuhören. Und damit meine ich speziell bei der Kanu-Einschulung. Pass auf deinen Rücken auf. Also sie sagen dir eh, ja, wenn du das Kanu hochhebst, um es zu tragen, sollst du es über deinem Kopf tragen und nicht irgendwie anders. Und sie zeigen dir eine spezielle Technik, wie du es am besten auch hochhiefst sozusagen. Sei da vorsichtig, ansonsten verreißt du dir nämlich gleich mal den Rücken und es ist einfach nicht lustig, mit Rückenschmerzen dann auf einer Isomatte am Waldboden zu schlafen. Warum sollst du überhaupt dein Kanu tragen? Das ist vielleicht so eine kleine Hintergrundinformation. Du wirst es auf jeden Fall brauchen, diesen Skill, denn ja, du kannst natürlich in deinem Kanu über die Seen paddeln, aber im Algonquin ist es oft nötig, sogenannte Portages mit dem Kanu am Kopf entlang zu gehen, um zum nächsten Wasserweg zu kommen. Das heißt, oft gibt es gar keine andere Möglichkeit, aus diesem kleinen See, wo du gerade bist, irgendwie zum nächsten kleinen See zu kommen, als dass du dein Kanu über den Kopf schulterst sozusagen, 300 Meter einen kleinen Landweg gehst und dann dein Kanu wieder ins Wasser lässt und über den nächsten kleinen See fährst. Und das ist eben das Spezielle am Algonquin Park. Es gibt super viele kleine Mini-Inseln in kleinen Seen, wo du dann dein Zelt aufschlagen kannst. Es gibt dann auch größere Inseln oder Halbinseln oder wirklich so Festland, wo einfach in der Mitte so kleine Tümpel sind. Und das ist das Spannende daran, aber eben deswegen wirst du sehr oft dein Kanu einfach auch tragen müssen über sogenannte Portages. Und dazu ist es wichtig zu wissen, wie man das Kanu hochhebt und trägt. Weil wie gesagt, Rückenschmerzen nicht lustig. Tipp Nummer 4, das Fass. Ja, ich habe vorher schon von dem Fass fürs Essen erzählt und das ist tatsächlich etwas, was ich nicht wusste. Also, es ist ein Nationalpark und dort gibt es wilde Tiere, speziell Bären. Und okay, das wusste ich, ja. Aber die werden eben von allen möglichen Gerüchen angelockt und das kann Essen sein, das kann aber auch dein Deo oder irgendwas anderes sein. So, jetzt dachte ich, als wir dieses Fass bekamen, das ist wohl, damit wir unser Zeug da reintun können und halt auch unser Essen. Und wenn wir irgendwie mit dem Boot kentern aus irgendeinem Grund und das Zeug ins Wasser fällt, dann geht es nicht unter, weil es ist ja in diesem Fass drin und das ist auch wasserfest. Das stimmt natürlich, das ist ein netter Side-Effekt sozusagen, aber prinzipiell ist es auch dafür gedacht, dass es geruchsabschließend sozusagen ist. Das heißt, wenn du da dein Essen reingibst, kommt der Geruch nicht raus, ergo der Bär wird nicht angelockt. Also eine einfache Gleichung. Und zu diesem Fass bekommst du übrigens auch ein Seil. Ja, und jetzt wird es richtig absurd, weil das wusste ich wirklich nicht. Und zwar, in der Einschulung sagen sie dir, dieses Fass, ja, das hast du im Kanu immer in der Mitte und dann nimmst du es raus und immer wenn du es nicht brauchst, also wenn du nicht gerade am Kochen bist oder sonst irgendwas und speziell am Abend, wenn du schlafen gehst, ja, du gibst dort alles rein, was möglicherweise nach irgendwas riecht. Das heißt, selbst das benutzte Campinggeschirr, dein Deo, übrig gebliebenes Essen und so weiter, all das gibst du dort rein und dann bindest du ein Seil um das Ding. Und das andere Ende des Seils wirfst du über einen sehr, sehr hochgelegenen Ast, den du dir erstmal suchen musst. Der muss natürlich auch möglichst fest sein, weil das Fass wiegt einiges. Und dann ziehst du das Fass hoch und bindest das andere Ende vom Seil wieder am Baum fest. Am besten suchst du dir einen Ast, der auf circa 2 bis 3 Meter Höhe ist, weil ja, die Schwarzbären können dann schon mal relativ groß werden. Und gerade wenn die sich so aufstellen und hoch versuchen, also quasi ihre Tatzen so hochtun, können die schon relativ groß werden und wenn du das Fass dann zu niedrig aufgehängt hast, kann es passieren, dass der Bär dann anfängt damit zu spielen, das Ding knallt runter, öffnet sich, ne, fällt alles raus und so weiter. Das heißt, möglichst hoch aufhängen und diesen Tipp wirklich ernst nehmen, weil so hältst du dir halt auch die Viecher vom Hals. Wichtig ist übrigens auch, dieses Fass musst du unbedingt eher weit weg von deiner Schlafstätte sozusagen befestigen. Weil wenn doch irgendein Geruch durchdringen sollte und wilde Tiere werden angelockt, dann wenigstens nicht direkt neben deinem Zelt, sondern irgendwie 100 Meter daneben. Ja, also das gibt dir zumindest ein bisschen Spielraum. Tipp Nummer 5. Pack deine Map um Himmels Willen in irgendeinen Ziploc-Beutel. Also, du meldest dich dort an, du bekommst dann deinen kleinen Stempel, na, dass du eh zugelassen bist, hier zu sein und dass du deine Fee bezahlt hast und dann bekommst du auch noch eine Map für den Park. Und diese Map, und ich weiß nicht, warum sie es tun, gerade in einem Park, der so unendlich wasserreich ist, ist einfach aus dem schäbigsten, billigsten Papier, das einfach sofort, wenn es ins Wasser fallen würde, sich wie Klopapier auflösen würde. Das heißt, schau, dass du irgendwo einen Ziploc-Beutel herkriegst, frag im Portage-Store danach, die haben auch sowas, einfach irgendwas Wasserdichtes, wo du deine Map reintun kannst. Und damit meine ich nicht zusammengefaltet verstauen, sondern so, dass du dir deinen Kartenausschnitt, den du brauchst, und ja, du wirst deine Map brauchen, schön auffalten kannst und dann so in diesen Beutel reintun kannst. Das heißt, der kann schon mal gut A4 oder sogar A3 groß sein. Wichtig ist einfach, dass der aus Plastik ist und wasserdicht. Denn wenn dir deine Map ins Wasser fällt und du die Orientierung nicht mehr ganz hast, und das kann dort sehr, sehr schnell passieren, well, dann brauchst du Hilfe. Und ja, Gott sei Dank, wenn du im Portage Store bist, dann kriegst du in deinem Package auch so eine Notrakete und dann musst du die zünden. Und hier ganz ehrlich, das will keiner. Insofern pass auf deine Map auf und such dir auf jeden Fall irgendeine Art Ziploc-Beutel. Tipp Nummer 6. Such dir früh genug einen Campground aus. Denn manche werden schon besetzt sein, manche sind vielleicht komplett nass, weil es in der Nacht davor geregnet hat. Und es wird außerdem stockfinster in diesem Park und das schon relativ früh. Also ich glaube so ab 7:30 im Sommer ist es einfach stockdunkel. Ja, und du willst einfach auch nicht im Stockfinstern dann im Nassen oder auf irgendeinem Campground, den du vorher nicht gescheit gesehen hast, dein Zelt aufbauen. Wir waren sogar relativ früh dran. Wir waren dann so gegen 2:30 ungefähr bei dem See mit der kleinen Insel, wo wir hin wollten. Wir haben dann so eine kleine Insel gefunden, wo ein Campground drauf war, wo wir eigentlich unbedingt hin wollten. Ja, turns out, da waren eben schon Leute und dann sind wir halt weiter und mussten halt schauen, wo der nächste Campground ist. Und mit Campground meine ich im Prinzip, das ist einfach, du siehst es vom Wasser aus, ja, dann siehst du auf einem Baum, ist dann einfach festgemacht, so ein orangenes Schild mit so einem Zelt drauf, das heißt, dort ist quasi alles vorbereitet zum Campen. Und bitte stell dir da jetzt nicht irgendeinen Luxus vor, sondern es ist einfach vom Park sozusagen approved, dass man da gut zelten kann. Das heißt, es gibt eine flache, also irgendeine kleine Ebene, wo du dein Zelt gut aufstellen kannst. Es gibt einen Fireplace, das heißt, sie haben einfach mit Steinen so Abgrenzungen gemacht, dass du da drin Feuer machen kannst, theoretisch, damit nicht der ganze Wald abbrennt, wenn es trocken ist. Und was es auch gibt, ist bei allen Campgrounds eigentlich so eine Art Biotoilette, die du auch bitte benutzen sollst, weil man macht dort nicht in den Wald, denn ja, richtig, auch das lockt wilde Tiere an. Ja, und dann hast du eben so eine Biotoilette, die ist jetzt aber auch nicht neben deinem Zelt, sondern sinnvoll irgendwie so 300 Meter weiter in den Wald hinein. So wie die Thematik mit dem Fass, ne? Tu nichts allzu nah an dein Zelt, was vielleicht nach irgendwas riecht. Okay, widerlich, aber ja, you get the point hoffentlich. Das heißt, such dir früh genug den Campground aus und nimm dir nicht zu viel vor, vor allem nicht, wenn du das erste Mal dort bist. Und wie gesagt, es wird recht früh dunkel. Es kann sein, dass die Campgrounds, zu denen du unbedingt willst, dann schon besetzt sind oder irgendwie überflutet, weil es halt mal geregnet hat oder so. Dann musst du umdisponieren und es kann dann schon ein bisschen dauern, bis du einen Platz findest, der auch für dich passt. Und entsprechend sei bitte nicht zu spät dran. Tipp Nummer 7. Ja, ist ganz lustig. In meinen Mitschriften habe ich den betitelt mit Sei kein Idiot. Und ich finde, das trifft aber auch ganz gut zu. Was meine ich damit? Es gibt Schwarzbären in diesem Park und ich habe es eh schon gesagt, hör bei der Einschulung zu. Lass dir erklären, wie das Bärenspray funktioniert. Hör genau zu, wenn sie sagen, welche Gegenstände du in dieses Fass packen sollst. Denn es ist nicht nur dein Deo, sondern es kann auch deine Sonnencreme sein. Oder deine Zahnpasta oder ähnliches. Die Tiere können super gut riechen und sobald sie irgendwas riechen, was irgendwie interessant ist, dann kommen sie. Und Schwarzbären, naja, sind nicht die besten Freunde des Menschen, speziell wenn sie hungrig sind. Also von daher sei kein Idiot und halt dich an die Regeln und sei vorsichtig. Wenn du aufs Klo gehst, dann such die Komposttoilette auf, die es in der Nähe jedes Campgrounds gibt und geh nicht einfach in den Wald. Informier dich eben zum Thema Bärenspray, mögliche Reaktionen, die du einem Bären entgegen quasi zeigen kannst. Ja. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie du einem Bären begegnen kannst. Entweder du machst dich groß und brüllst oder du machst dich ganz klein und rollst dich zusammen oder du bewegst dich gar nicht. Und je nach Bärenart ist es unterschiedlich. Das heißt, frag aktiv nach und wenn dir der Staff im Equipment Store was erklärt, dann hör zu, schreib's dir auf, was auch immer. Ja. Frag nochmal genau nach, wenn du es nicht genau verstanden hast oder wenn du mehr wissen möchtest. Die Leute sind super nett und sie sind sehr dankbar, wenn sie die Leute nicht vor Bären retten müssen. Und es gibt immer wieder Bear Sightings, das sagen sie dir auch. Als wir dort waren, haben sie uns gleich begrüßt mit, ah ja, naja, ja, es gab in den letzten 2-3 Wochen ein paar Bear Sightings, aber ja, das ist ja nicht so tragisch. Es gibt's, es ist einfach so und be careful. Tipp Nummer 8. Dein Müll. Der Park ist sauber und das soll auch so bleiben. Ich glaube, viel mehr muss ich nicht sagen. Ja. Es ist teilweise sehr frustrierend, wenn du auf Campgrounds kommst und du bekommst eh Müllsäcke mit. Und sie sagen dir extra, du alles in den Müllbeutel, nimmst dann mit im Kanu und ja, wirfst dann an Land wieder weg, wenn du wieder da bist in der Zivilisation. Am Parkplatz gibt es Mistkübel und so weiter. Und ganz viele Leute lassen ihren Dreck einfach dort, was eine Frechheit ist, weil, keine Ahnung, ja, es ist einfach nicht gut für die Tiere, die dort sind. Wenn das ins Wasser kommt, dann ist der See einfach verschmutzt, dann sterben die Viecher. Ich meine, wer macht das? Ernsthaft, ich meine, nur weil du jetzt deinen Müll grauslich findest, einen Tag später, ich finde, das ist eine Frechheit. Also ja, okay, man merkt, ich rede nicht hier in Rage, aber ich finde das einfach eine Frechheit. Das heißt, nehmt euren Müll mit und alles, was ihr fallen lasst, hebt ihr sofort wieder auf. Und keine Ahnung, wenn euch was ins Wasser fällt, dann springt sie dem nach, gefälligst. Das kann ja nicht sein, das ist jetzt in einem Naturschutzgebiet sozusagen. Da vermüllt man einfach nichts. Und das Einzige, was man hinterlässt, um das irgendwie schön zu beenden, diesen Tipp ist, ja, man hinterlässt eigentlich nur Fußabdrücke. Tipp Nummer 9, vergiss den Handyempfang. Ernsthaft. Also in Österreich sind wir sehr, sehr verwöhnt, weil wir wirklich flächendeckendes Netz haben. Und egal, wo du stehst, selbst wenn du im Großglockner stehst, hast du wahrscheinlich Handyempfang. Aber hier in Kanada kannst du es teilweise auch auf offener Straße einfach vergessen. Wenn du auf einer Landstraße unterwegs bist und im Nationalpark erst recht. Je nachdem, wo du im Nationalpark bist, hast du einfach wirklich null Handyempfang, hin und wieder vielleicht Edge, aber prinzipiell kannst du es vergessen. Google Maps wird nicht funktionieren. Google Maps ist auch viel zu träge sozusagen dafür, dass sie wirklich diese ganzen Wanderwege im Algonquin irgendwie abbilden. Das heißt, du bist auf deine physische Karte sozusagen angewiesen, die du eh bekommst im Equipment Store, und damit musst du arbeiten. Das heißt, wenn du nicht gut im Kartenlesen bist, dann üb's vorher. Ja? Vergiss dein Handy, es wird dir nichts bringen. Ja, kannst es mitnehmen, um Fotos zu machen. So haben wir es auch gemacht. Aber vergiss dein Handy und freunde dich schon mal vorher mit diesem Gedanken an und sag vielleicht der Mama zu Hause, dass du jetzt mal 2 Tage nicht erreichbar bist, weil du bist jetzt im Nationalpark und da hast du keinen Empfang. Ja, und der Tipp Nummer 10 ist sehr einfach, aber sehr, sehr wichtig. Denk ans Wasser. Und damit meine ich nicht wieder mal die Wasserverschmutzung im Nationalpark, sondern damit meine ich dein Trinkwasser. Denk darüber nach, wie viel Wasser du trinken solltest pro Tag, und nimm dir mindestens 1 Liter mehr mit. Warum? Gerade wenn du im Sommer unterwegs bist, es ist heiß, gerade wenn du auf dem See quasi unterwegs bist in der prallen Sonne und auch noch paddelst, du wirst schwitzen, du wirst wahnsinnig viel Wasser trinken, und es gibt dort kein Wasser in dem Sinn. Ja, natürlich, du könntest theoretisch deine Flasche aus dem See auffüllen und dann eine der 4 Purifying-Tabletten reinhauen, die sie dir für den Notfall mitgegeben haben, aber das ist nicht das Ziel. Das heißt, wenn du an Gewicht sparen willst vom Gepäck her und so, dann lass andere Dinge im Auto zurück und nicht den Wasserkanister. Also Wasser ist wirklich super, super wichtig. Und es ist einfach auch nicht cool. Also wenn du dann irgendwo da mitten in der Wildnis bist und einen Sonnenstich hast, dehydriert bist, das ist nicht cool. Also ich hatte so einen ganz leichten Sonnenstich, obwohl ich eine Kappe quasi auch den ganzen Tag auf hatte am See und so weiter. Und wir waren gar nicht so lange in der prallen Sonne oder in der Mittagssonne unterwegs, aber es war einfach wirklich heftig. Und ich war froh, dass wir auf jeden Fall zumindest genug Wasser hatten und ich damit so ein bisschen dann meinen Körper wieder Vordermann bringen konnte. Das heißt, Wasser ist wirklich dein Freund und Helfer in diesem Park, und vergiss nicht drauf und unterschätzt das nicht. Ja, und nach diesen lebensbedrohlichen Geschichten, die ich euch erzählt habe, möchte ich doch noch mit irgendwas Positivem abschließen, und ich möchte sagen, es ist ein Abenteuer, in so einen Nationalpark zu fahren. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten auch. Es gibt in Nationalparks in Kanada auch ganz oft solche Lodges, also quasi Hotels einfach mitten in der Wildnis. Ja. Kann man natürlich auch machen. Wenn ihr allerdings wirklich ein Abenteuer haben wollt, campen gehen wollt, bisschen Sport machen wollt, auch mal ein bisschen Wasserwege erkunden wollt, dann ist der Algonquin Provincial Park in Ontario wirklich absolut das, wonach ihr sucht oder was ihr braucht. Ja, es gibt dort Bären. Ja, es ist Wildnis, aber that's the fun of it. Und seid einfach smart und hört bei der Einschulung zu. Das sind gute Leute, die wissen, wovon sie sprechen. Beachtet die Tipps, die sie euch geben. Nehmt euch das zu Herzen, und dann im Endeffekt kann einem schönen Campingtrip nichts mehr im Wege stehen. Und glaubt mir, es gibt nichts Befriedigenderes, als wenn man einen ganzen Tag rumgepaddelt ist, dann endlich sein Zelt aufgebaut hat und sich dann S'mores macht am selbstgemachten Feuer sozusagen und auf den See schaut, und es wird dann nach und nach stockdunkel und man geht dann ins Zelt schlafen und hört einfach die Grillen und sonst nichts. Also Das ist schon eine Erfahrung wert gewesen und ich kann sie euch sehr ans Herz legen. Ja, für alle, denen das jetzt zugesagt hat und die überlegen, ob sie nicht vielleicht eh nach Ontario, nach Kanada, irgendwie in die Richtung irgendwo hinfahren, für die kann ich schon mal sagen, in den nächsten paar Folgen gibt es auf jeden Fall noch was, was in dieser Region liegt. Das heißt, es wird was zu Toronto und den Niagara-Fällen geben. Das heißt, da kann ich euch nur empfehlen, immer mal wieder reinzuschauen und zu schauen, ob nicht Detroit oder eben Toronto vielleicht auch was für euch wären. Es liegt ja quasi am Weg bzw. sehr in der Nähe. Und damit sage ich euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr heute dabei wart. Wie immer dürft ihr mir gerne auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Sterne gebt oder auch einfach schriftlich mal ein Feedback schreibt. So würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bin ich auch auf Instagram zu finden unter schrittweise.weltreise. Und ja, ich werde auch demnächst ein paar schöne Fotos aus dem Nationalpark posten und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen heute definitiv Geschmack gemacht habe oder dem ich Lust gemacht habe, in den Algonquin Provincial Park zu fahren. Damit sage ich vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!